heutzutage, wo der Kunde ganz viele Möglichkeiten hat, seine Zeit zu verbringen, so möchte ich es mal nennen, ja, natürlich ein Wettkampf um Zeit bei dem Kunden. Und nicht jedes Shoppingcenter stellt die richtigen Weichen, nicht jedes Shoppingcenter hat die richtigen Voraussetzungen und nicht jeder Eigentümer ist bereit, die Weichen auch entsprechend zu stellen, sodass auch teilweise Standorte aus dem Markt gehen. Wenn man eine Überschrift heute für erfolgreiches Management von Shoppingcentern sucht, dann ist es, es gibt kein Standardrezept. Man muss sich jeden Standort angucken und wirklich im Detail mit dem Standort beschäftigen.
Welches Businessmodell steckt denn hinter Shoppingcentern? Also ganz platt gefragt, wer verdient wie? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Heute im Fokus das Shopping Center. Zu Gast ist Jörg Michael Zimmermann, Geschäftsführer Multi Germany, unser Supporter des Monats September. Multi ist ein Dienstleister für ganzheitliches Immobilienmanagement und bietet in dem Bereich verschiedene Leistungen an. Das sind beispielsweise die operative Verwaltung eines Shoppingcenters, die Vermietung der Shops oder das kaufmännische wie technische Management. Das reicht dann von komplexen Flächenumbauten über regelmäßige Wartungen bis hin zur Erstellung der Nebenkostenabrechnungen für alle Mietpartner. Aber auch ganze Umstrukturierungen von Centern bietet Multi an. Vor 60 Jahren eröffneten in Sulzbach bei Frankfurt und Bochum die ersten zwei Shoppingcenter in Deutschland. Seither hat das Shoppingcenter eine super Karriere in Deutschland hingelegt. Heute sind es 506 laut unserem diesjährigen EHI Shoppingcenter Report. Allerdings ist die Anzahl der Shoppingcenter laut unseres Reports auch erstmalig rückläufig. Das hat allerdings wenig mit dem Begriff der Dead Malls zu tun. Im Gegenteil, ergreifen viele Center rechtzeitig Maßnahmen, um ihren Nutzungsmix sinnvoll zu rekalibrieren. Stichwort Mixed Use. Dabei rutschen manche unter die definitorische Grenze von 10.000 Quadratmeter Retail-Mietfläche und fallen daher aus der Statistik. Es lohnt sich also, diese Veränderungen einmal genauer zu beleuchten. Wem gehören eigentlich die Shoppingcenter in Deutschland? Welche Aufgaben übernimmt eine Managementgesellschaft wie Multi? Und welche Bedürfnisse muss ein Shoppingcenter im Jahre 2024 stillen, um weiterhin ein Besuch wert zu sein? Jörg kennt die Branche seit 30 Jahren aus der Perspektive seiner verschiedenen Akteure und wird diese und weitere Fragen in dieser Folge beantworten. Jörg, herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
Caro, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Komm, wir machen uns mal warm mit ein paar schnellen Fragen. Hamburg oder Düsseldorf?
Oh, also Hamburg eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Hamburg ist meine Heimatstadt. Ich bin in Hamburg geboren, ich bin Hamburger. Aber ich muss sagen, ich bin sehr gern auch in Düsseldorf.
Wo du ja auch dann arbeitest, ne?
Wo ich aktuell arbeite, genau, wo ja unsere Zentrale ist und wo ich die Woche über bin im Moment.
4 Kinder zu haben ist?
Ein Geschenk. Definitiv ein Geschenk und sehr erfüllend.
Immer wenn ich bei McDonald's bin?
Gute Frage. Esse ich einen Hamburger Royal Tomate Salat? Der Fachmann sagt, ein TS bitte. Und außerdem achte ich immer noch so ein bisschen drauf, wie ist der gebaut? Welche Decke ist da eingebaut? Aus alter Verbundenheit, weil ich ja mal für McDonald's Expansion gemacht habe in einem meiner früheren Leben.
Der rote Faden in meinem Berufsleben?
Okay, ich glaube, da kann ich jetzt nicht in 1-2 Sätzen antworten.
Ist in Ordnung.
Aber es gibt tatsächlich sowas wie einen roten Faden. Ich bin ja seit wirklich längerer Zeit in der Branche, seit 30 Jahren und habe innerhalb dieser 30 Jahre wirklich mehrfach so die Tischseiten gewechselt, wie man so sagt. Ja? Also ich habe auf Vermieterseite gearbeitet, ich habe auf Mieterseite gearbeitet, ich habe auf Auftraggeberseite, also im Asset Management gearbeitet, ich habe auf Projektentwicklungsseite gearbeitet. Und tatsächlich, auch wenn ich es nicht ganz ursprünglich so geplant hatte, dann hat es sich doch so ergeben. Und irgendwann habe ich das so gemerkt, dass das so ein roter Faden ist und habe dann auch durchaus bewusst Entscheidungen getroffen. Auch zuletzt jetzt mit dem Wechsel zu Multi bin ich halt wieder auf die Dienstleisterseite gegangen. Und das ist einfach unheimlich bereichernd und hilft auch im täglichen Doing, wenn man dann manchmal wirklich auch schon da gesessen hat, wo jetzt der Gesprächspartner sitzt auf der anderen Tischseite. Und dessen Argumente benutzt hat. Und das ist eigentlich, das ist so ein bisschen der rote Faden.
Absolut. Lass uns diese Tischseiten einmal durchgehen. Mir war das vorher auch in Gänze nicht klar. Eine Tischseite ist Händler. Da ist zum Beispiel der Expansionsmanager, der die neuen Filialeröffnungen oder auch Schließungen plant. Dann haben wir eine Tischseite Shoppingcenter-Eigentümer. Eine Tischseite seid ihr als Shoppingcenter-Management. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern.
Wenn ich jetzt mal aus unserer Warte das betrachte, wir sind Dienstleister für Eigentümer. Das heißt, es gibt die Seite der Dienstleister, wir nennen es Property Manager, die machen eben das Center Management, die machen das, die Vermietung, die machen die gesamte Verwaltung, den technischen Bereich, Finanzen. Und letztlich machen wir den Job sozusagen. Ja, also das sind ja Management-Immobilien, die Shopping Center, da muss man sich täglich drum kümmern. Das ist nicht so, dass man die liegen lassen kann oder einfach nichts tun. Und das machen wir. Und dann ist natürlich unser Hauptkunde oder einer von drei Hauptkunden letzten Endes der Auftraggeber. Das sind oft Fonds oder Versicherungen.
Also die Inhaber, die Besitzer der Shopping Center.
Die Besitzer sozusagen. Der Shopping Center, wenn man so will. Also die haben dann Shopping Center gekauft als Anlageform für ihre Anleger wiederum. Ja, also das heißt, du kannst zum Beispiel zu deiner Bank gehen und sagen, ich möchte im Monat 200 Euro in einen Immobilienfonds investieren. Und dann investierst du sozusagen in so ein Shopping Center. Ja. Und das ist die Idee. Das heißt, dieser Auftraggeber, diese Fonds, sind eine wichtige Kundengruppe von uns. Die zweite wichtige Kundengruppe sind natürlich die Mieter, weil die Mieter letzten Endes sind ja die Miete zahlen und die sozusagen die Einnahmenseite sichern. Und das ist ja einer unserer wesentlichen Jobs, eben die richtigen Mieter zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle in den Shoppingcenter zu haben. Und die dritte Kundengruppe sind natürlich die Kunden, die in die Center gehen, um zu kaufen.
Ja? Und Shoppingcenter gehören in Deutschland nicht nur Fonds, sondern teilweise auch Privatfamilien, ne?
Das
oder ist das
auch
so niedrig ausgeprägt?
Ja, das ist sicherlich eher eine Ausnahme. Also sagen wir so, die großen Auftraggeber von uns sind natürlich die Gesellschaften, die Fonds haben, die genau das, was ich eben beschrieben habe, machen und dafür jemanden brauchen, der sich einfach kümmert, der sich einfach um die Center kümmert. Aber es gibt auch andere Formen. Also es gibt Privateigentümer, es gibt auch Firmen, die Eigentümer sind und selber managen. Aber in unserem Fall, Multi Germany, wir sind ein reiner Dienstleister. Das heißt, wir werden beauftragt, uns um die Babys zu kümmern.
Genau. Welches Businessmodell steckt denn hinter Shoppingcentern? Also ganz platt gefragt, wer verdient wie?
Sehr gute Frage und sehr komplexe Frage. Aber ich versuche es mal von der Seite des Investors aufzurollen. Eigentlich ist das Shoppingcenter erstmal ein Investmentmodell. Ja, also das heißt, ein Fonds, ein Eigentümer, potenzieller Eigentümer, überlegt sich, ein Shoppingcenter zu kaufen, um daraus eine Rendite zu erzielen, wiederum für die Anleger, die Fondsanteile kaufen. Na, sind wir jetzt bei offenen Immobilienfonds? Das ist halt ein Beispiel. Eigentlich ist das ein Investment-Case, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Am Ende des Tages funktioniert aber dieser Investment-Case natürlich nur, wenn man am anderen Ende, sozusagen bei den Kunden, die tatsächlich die Umsätze in den Shoppingcentern machen, wenn man da Nutzen stiftet, ja, wenn man einen Kundennutzen erreicht und wirklich den Kunden einen Grund gibt, warum sie ins Shoppingcenter gehen sollen, dort Geld ausgeben, damit letzten Endes die Miete der Mieter bezahlen. Die Miete der Mieter ist sozusagen letzten Endes die Rendite, die der Eigentümer erwirtschaftet. Mhm. Ja, also das ist im Prinzip ja die Wertschöpfungskette. Und deshalb gucken wir als derjenige, der sich vor Ort um die Immobilie kümmert, eben darum, den Nutzen zu stiften für die Endkunden. Nur wenn das funktioniert, dann kommt am Ende des Tages eine Rendite für dich als Anleger bei der Bank raus, weil sonst funktioniert die Immobilie nicht, sonst können die Mieter ihre Miete nicht zahlen und sonst ist halt kein Einkommen da, womit man kalkuliert hat.
Werbung. And the Rita goes to Imke. Nächstes Jahr verleihen wir, das EHI, zum 18. Mal die Rita Awards. Was wird mit dem Preis ausgezeichnet?
Der Rita zeichnet innovative Technologielösungen im Handel mit besonders hoher Innovationskraft und hohem strategischen Nutzen aus.
Ja, der Call for Application beginnt jetzt. Wer kann sich wo bewerben?
Einzelhändler weltweit und ihre Technologiepartner. Einzelhändler erhalten den Rita Award, während ihre Technologiepartner als Top Supplier Retail geehrt werden. Um mitzumachen, müsst ihr einfach das Formular bis zum 30. September auf unserer Webseite hochladen. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos.
Dann mal los. Link findet ihr in den Shownotes. Bei der Miete, was gibt es für Mietverhältnisse sozusagen oder Mieterträge?
Ja, also das Grundprinzip ist so, es wird jetzt ein bisschen technisch, aber ich muss es, glaube ich, so erklären. Das Grundprinzip ist so, der Mieter zahlt einen Prozentsatz seines Umsatzes Miete, mindestens jedoch eine Basismiete. Ja, das heißt, für den Eigentümer gibt es eine sichere Einnahme, das ist nämlich die Basismiete. Und wenn der Umsatz des Mieters so gut ist, dass sozusagen der Prozentsatz mehr ergibt als die Basismiete, dann zahlt der Mieter diesen Prozentsatz. Mhm. Also so ist das Prinzip.
Genau. Oberflächlich betrachtet ist das so, wie auch Outlet-Center kalkulieren, oder?
Ja, also es gibt schon erhebliche Unterschiede zwischen Outlet-Centern und ich in Anführungsstrichen normalen Shopping-Centern. Aber dieses Prinzip findet sich natürlich in vielen Vertriebsformen, sage ich jetzt mal. Und ist am Ende des Tages ein Modell, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat und was aber natürlich immer Thema von Verhandlungen zwischen Mieter und Vermieter ist, ist ja klar. Wie hoch ist die Umsatzmiete, wie hoch ist die Basismiete? Und das muss halt so dann für beide Seiten funktionieren. Sonst haben wir keine Win-Win-Situation.
Also eigentlich total kooperativ, ne? Also es muss wenn es für die Händler läuft, läuft es auch für den Shopping-Center-Betreiber bzw. Inhaber. Was ist denn das Besondere an Multi?
Multi Germany, und das ist auch einer der Gründe, warum ich im November letzten Jahres ja gewechselt habe zu Multi, hat meines Erachtens schon eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen. Also ich sage immer gerne, wir sind small but big, klein aber groß, denn wir sind auf der einen Seite wirklich ein multinationaler Konzern. Wir sind in 15 Ländern aktiv. Wir haben eine große Zentrale in Amsterdam. Wir sind wirklich eine Menge Leute auch in der Firma. Gleichzeitig sind wir in den Ländern sehr autark. Mhm. Also wir sind so ein bisschen so wie so ein Schnellboot, kann man sagen, in den Ländern. Und haben auch sehr viel Entscheidungshoheit in den Ländern, wenig Hierarchieebenen und können sehr, sehr auf die einzelnen Bedürfnisse der Kunden, also unserer Auftraggeber, eingehen und auch sehr individuelle Lösungen vor Ort finden. Mhm. Ja. Und das ist wirklich eine Kombination, die man nicht so oft hat am Markt, meines Erachtens, dass man sozusagen die beide Welten kombiniert. Ja, wir profitieren vom Konzern. Na, wir können zum Beispiel nach Amsterdam gehen und sagen, wir wollen Architekturdienstleistungen haben. Mhm. Da haben wir eins der führenden Architekturbüros in Europa, ganz klar, TT Design. Aber wir können auch vor Ort die Dinge entscheiden und machen. Also das ist echt eine gute Kombi. Und lass mich den letzten Satz noch sagen. Und wir sind Inhaber geführt. Mhm. Das ist auch nochmal so eine Geschichte. Das ist schon anders, als wenn man von jemandem geführt wird, der auch Angestellter ist. Wir haben zwei Inhaber, die haben die Firma vor 2 Jahren gekauft, haben Management-Buyout gemacht und dadurch haben wir extrem direkte Kommunikationswege, schnelle Entscheidungen. Also ist echt super.
Ich stelle mir das auch so vor, dass ihr so super unterschiedliche Services bieten müsst. Ne? Auf der einen Seite vielleicht, wie wird das Shoppingcenter architektonisch ausgebaut und auf der anderen Seite, ja, wir müssen aber auch Nebenkostenabrechnungen an die Mieter verschicken. Ne? Also das ist ja auch eh schon eine total krasse Bandbreite. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre im Business. Ich glaube, 30 Jahre hast du gesagt.
Tatsächlich, ja. Ich habe nachgerechnet.
1994 warst in einer Zeit aktiv, in der starkes Wachstum zu verzeichnen war. Man hatte eine lange Liste von Mietern, die in die Center wollten. Das hast du zum Beispiel mal im Vorgespräch gesagt. Und ich habe mich gefragt, wie hat man damals Shopping Center gedacht? Also es muss ja auch, ihr seid ja so richtig auf der Welle mitgeschwommen sozusagen, ne?
Nein, also tatsächlich sind 30 Jahre eine lange Zeit und da hat sich wirklich, wirklich viel getan. Man darf manche Sachen eigentlich gar nicht mehr erzählen aus heutiger Sicht, aber ich sage es trotzdem. Wir hatten wirklich, als ich angefangen habe, war die Nachfrage der Mieter nach diesen Flächen in den Shoppingcentern so groß, dass wir Wartelisten hatten, das ist mal das eine, und dass wir tatsächlich uns manchmal mehrere Unterschriften auf einer Fläche geholt haben und dann ausgewählt haben, wen nehmen wir denn jetzt? Hm. Also das muss aus heutiger Sicht sagen, also A, ist es nicht fair, wird auch schon lange natürlich nicht mehr so gemacht. Und B, war das damals aber ein Kennzeichen wirklich dieses extremen Erfolges von Shoppingcentern, muss man
also
fairerweise
auch
sagen.
Also das war ein Innenstadtmagnet oder ein Magnet, auch wenn es nicht in der Innenstadt war. Und es war klar, wenn ich da einen Store eröffne als Händler, dass ich auf jeden Fall super
dann
viel Laufkundschaft habe.
Verdiene ich gutes Geld. Ja. Und es war durchaus ein Wettbewerb um Flächen. Und das hat sich natürlich in der Zwischenzeit, hat sich das schon gedreht. Sagen wir mal so, dieses Machtverhältnis, wenn man es denn so nennen will, zwischen Vermieter und Mieter hat sich ein Stück weit gedreht und ist im Optimalfall heute einfach ein kooperatives Verhältnis. Jedenfalls das ist das, was wir anstreben. Mhm. Ja, und ich glaube, das kann man auch mit Fug und Recht sagen. Wir kennen viele Einzelhändler langjährig, die wissen, dass wir uns fair verhalten. Die Einzelhändler verhalten sich uns gegenüber fair. Wir sind einfach offen, transparent. Wir kennen auch persönlich viele aus der Branche natürlich. Und heute ist das viel partnerschaftlicher und sage ich mal, es muss für beide Seiten funktionieren. Das ist am Ende der Konsens. Mhm. Und das hat sich halt total gewandelt.
Mhm. Jetzt ist ja auch die Zahl der Shoppingcenter rückläufig. Habe ich auch im Introtext vorgestellt. Warum?
Also es ist natürlich leicht zu sagen, das liegt am Internet. Mhm. So, ne? Das ist ja immer so das erste Argument. Ja, alle kaufen online. Wenn man da genau reinguckt und wenn man sich die Studien anguckt, ist das natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Und insgesamt muss man natürlich immer sehen, jeder spezifische Standort muss einen bestimmten Nutzen für die Kunden bringen, die dort hingehen sollen und dort einkaufen sollen. Und das ist natürlich heutzutage, wo der Kunde ganz viele Möglichkeiten hat, seine Zeit zu verbringen, so möchte ich es mal nennen, ja, natürlich ein Wettkampf um Zeit bei dem Kunden. Und nicht jedes Shopping Center stellt die richtigen Weichen, nicht jedes Shopping Center hat die richtigen Voraussetzungen und nicht jeder Eigentümer ist bereit, die Weichen auch entsprechend zu stellen, sodass auch teilweise Standorte aus dem Markt gehen, ganz klar. Mhm. Ja, aber wenn man sich es aus eigener Sicht überlegt, ne, ich kann meine Zeit ja mit 1000 Sachen verbringen, ne? Ich habe heute alle Möglichkeiten, also das Center muss schon was bieten, damit ich komme. Und ich glaube, dass dieser Wettbewerb um Zeit stark zugenommen hat.
Also ich verstehe das, ne, was du sagst mit dem Zeitwettbewerb. Trotzdem will ich eine Anekdote teilen. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Koblenz in dem Shopping Center, Löhr Center heißt das,
glaube ich. Ja, Löhr Center,
ne?
Koblenz.
Ja, genau. Ja. Und ich war da echt mit 4 Generationen waren wir da. Ne? Meine Großeltern fast 90, dann die Elterngeneration teilweise auch angewiesen auf den Rollstuhl in so einer Situation. Dann ich mit einem Kind im Kinderwagen, das auch noch gewickelt wurde. Und wir waren in diesem Löhr Center und das war einfach perfekt für uns. Es war barrierefrei, es gab viele Sitzmöglichkeiten, es war sauber. Du kamst in jeden Laden mit jeglichem Gefährt rein sozusagen. Es gab Sanitäranlagen, die voll in Ordnung sind, wo ich auch mein Kind gerne wickel sozusagen. Ne? Und am Schluss haben wir auch noch was gegessen. Ne? Also weil wir waren wirklich extrem lang in diesem Center. Und das war auch eine soziale Interaktion. Ne? Das war ein Social Happening unserer Familie sozusagen. Wir haben Zeit zusammen verbracht im Shopping Center. Das kann ich nicht im E-Commerce logischerweise. Und meine Großeltern und auch meine Eltern sind immer noch, die kaufen extrem viel stationär. Ne? Man würde, meine Großeltern sowieso nicht, ne? Aber die würden nie sagen, oh, ich will eine neue Handtasche, sondern ich gehe mal in den Laden rein und guck, was die haben. Also da ist ja schon immer noch was Shopping Center können oder auch Outlet Center, was ja in der Schildergasse, auf die Schildergasse würde ich mit meiner Familie nicht fahren. Ne?
Nein, aber das, was du schilderst, Caro, ist ja genau der Grund, warum auch Shopping Center weiter funktionieren. Mhm. Also es gab ja schon oft die Aussagen, keine Ahnung, Shopping Center sind tot und solche Geschichten. Aber der zentrale Punkt ist ja, wir sind soziale Wesen. Mhm. Du hast es perfekt beschrieben. Ich möchte noch ergänzen, du hast es eben auf deine Eltern bezogen und gesagt, die kaufen viel stationär. Ehrlich gesagt, wenn wir uns das genau angucken, auch die jungen Leute kaufen viel stationär. Mhm. Die kaufen halt über alle Kanäle. Also die gucken sich es halt online an, gehen in den stationären Laden.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe da eine Marke entdeckt, die ich vorher nicht kannte, habe es da mir angeguckt und im Endeffekt online gekauft.
Ja,
aber
genau.
Der Impuls kam aus dem stationären.
Genau.
Ja.
Und das ist ja die eigentliche Herausforderung, diese Kanäle zu verweben, aber am Ende des Tages auch ein physisches, soziales Erlebnis zu schaffen vor Ort. Und du hast das perfekt beschrieben. Erlebnis ist das eine, Bequemlichkeit ist das andere. Also keine Ahnung, du kannst dein Kind wickeln, das ist eine vernünftige, sichere und saubere Atmosphäre und solche Dinge. Das sind alles ganz wichtige Faktoren.
Ich war auch noch in Nordfrankreich mit meinem Freund und unserer Tochter in so einem Outlet-Center. Das hat man irgendwie so an so einer großen Straße hat stehen sehen, sozusagen, ach ja, komm, machen wir mal. Und ich hatte eigentlich gar keine Lust. Ne? Mhm. Und dann waren wir da in einem Shopping-Center, in dieser Mall. Und die hatten die mega Kinderbeschäftigung. Also auch jetzt nicht irgendwie so Billo oder so, sondern richtig coole Spiele, ne? Wo ich dann so dachte, ja klar,
ja,
hole ich mir einen Kaffee, setz mich dahin und man wechselt sich ab mit durch die Läden gehen. Ne?
Sehr gut, also, du bist ein Shopping-Center-Fan, Caro. Das find ich ja super. Das macht es mir leichter.
Aber ich glaube, das ist das Thema Aufenthaltsqualität und Erlebnis.
Genau.
Das, was jetzt ganz häufig auch im Podcast
vielleicht
gefällt,
vielleicht
ne?
Eins noch dazu. Natürlich ist nicht jedes Shopping-Center gleich.
Mhm.
Na, also es ist schon ein Unterschied, ob du über ein großes, überregionales Shopping-Center mit 200 Läden sprichst oder ob du ein kleines Fachmarkt-Center sprichst. Das sind halt unterschiedliche Paar Schuhe und auch unterschiedliche Gründe, warum Leute da hingehen. Die großen Center natürlich, da bieten wir Erlebnis, da gibt es das die ganze Bandbreite von Kinder-Entertainment und allen möglichen anderen Services. Und in kleineren Standorten ist manchmal die Convenience, ne, wie man es so sagt, also dieser Bequemlichkeitsaspekt das Entscheidende, ne, dass man eben einfach vorfahren kann, gut parken kann, kurze Wege hat, schnell seine Dinge erledigen kann, schnell auch wieder wegkommt. Also die Customer Journey, so ist ein bisschen der Fachbegriff, ist natürlich eine unterschiedliche, je nach Typ von Einkaufszentren. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch unsere Stärke als Multi, wie ich vorhin sagte, wir sind da fähig, sozusagen das zu adaptieren, ne, auf die einzelnen Standorte. Na, an manchen Standorten ist eben sozusagen die ganze Bandbreite notwendig, an anderen Standorten konzentriert man sich wirklich auf diese Convenience-Geschichten, ne? Dass es einfach bequem ist, dass das nahtloses, sozusagen gleitendes Verfahren ist, wenn man da reingeht und wieder rausgeht.
Ja, das wäre zum Beispiel das Allee-Center in Remscheid, wo ich ursprünglich herkomme, absolut. Da kannst du super parken, da ist ein Edeka, ein Aldi, Drogeriemarkt, Ernstings Family, also alles auf einem Platz sozusagen.
Ja, du nennst jetzt natürlich lauter Shopping-Center, die wir gerade nicht managen zufällig, aber es ist absolut okay.
Das ist jetzt biografisch begründet. Ist, genau. Aber wir kommen ja jetzt zu euren Shopping-Centern. Und zwar ist es ja jetzt nicht so, dass die Shopping-Center sich nicht verändern. Ne? Die verändern sich ja gerade total stark, um auch eben diese veränderte Lage zu beantworten. Stichwort Mixed-Use, Leerstandsimmobilienmanagement, Revitalisierungsmaßnahmen. Vielleicht kannst du anhand von Shopping-Centern, die ihr managt, erzählen, in welche Richtung Shopping-Center auch gehen kann. Weil ich war teilweise überrascht, was ihr erzählt habt. Stichwort Blutplasmaspende war das, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau.
Genau, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen.
Ja, also in der Tat ist es eben total unterschiedlich. Je nach Standort und je nach Konkurrenzsituation, je nach Anforderungen, ist es auch innerstädtisch oder ist es nicht so innerstädtisch. Also ich glaube, wenn man eine Überschrift heute für erfolgreiches Management von Shoppingcentern sucht, dann ist es, es gibt kein Standardrezept. Man muss sich jeden Standort angucken und wirklich im Detail mit dem Standort beschäftigen. Und ich könnte jetzt mehrere Beispiele nennen, aber ich sag mal Römerpassage Mainz. Es hat eine Passage in der Innenstadt, wo jeden Tag 30.000 Leute durchlaufen, einfach weil die das auch als Abkürzung benutzen. Ja, das ist natürlich ein anderer Standort, als wenn du einen Standort hast, wo die Leute mit dem Auto hinfahren müssen. Ja, also natürlich kann man auch an der Römerpassage parken, aber da sind so oder so jetzt die Frequenzen da. Also da zum Beispiel kam es jetzt einfach nur darauf an, dass man diese Frequenzen, die da sind, entsprechend nutzt und dass man auch das Obergeschoss funktionsfähig macht. Das ist zum Beispiel dieses Blutplasmaspendezentrum, was wir da angesiedelt haben. Und dass man aber auch davon profitiert, dass wir im Basement, also im Untergeschoss, tatsächlich altrömische Ausgrabungen haben. Also das ist ein Museum, ne? Das ist ein Heiligtum, ist da unten, das kann man sich angucken. Also das ist eine ganz spezielle Kombi. Und daraus ein Produkt zu formen, das war da die Aufgabe. Ne? Dann haben wir gesagt, machen wir im Erdgeschoss eben sehr frequenzabhängige Sortimente, relativ kleine Flächen teilweise auch. Das funktioniert dann super für die Mieter. Dann machen wir als Außengürtel drumherum Gastronomie. Eine super Idee. Also wenn man drüber redet, dann denkt man, ja, ist ja klar, aber muss man halt auch erstmal konzeptionell drauf kommen. Das funktioniert auch klasse, weil es ist innerstädtisch. Na, wir haben dann wirklich gute Gastronomie im Außenbereich, sodass die Immobilie auch nicht nur introvertiert ist. Ja, das wird ja auch oft den Shoppingcentern vorgeworfen, dass die zu sehr nach innen gerichtet sind und zu wenig nach außen. Und dann haben wir im Obergeschoss eher Zielsortimente angesiedelt. Ja. Mhm. Und so wird dann Schuh draus. Mhm. Na, und am Ende müssen ja alle Flächen und muss die Immobilie als Ganzes funktionieren. Na, es darf ja nicht so sein, dass nur die Flächen meinetwegen unten rechts funktionieren, sondern auch das Obergeschoss muss funktionieren, auch die Außenflächen. Und das ist da eben mit diesem kurz skizzierten Gesamtkonzept ganz gut gelungen. Oder ein anderes Beispiel ist halt Dorsten, die Mercaden in Dorsten. Ist eigentlich auch kein riesiges Shoppingcenter, aber es ist sehr gut in die Innenstadt integriert.
Wie groß ist Dorsten?
Dorsten hat, lass mich lügen, 80.000 Einwohner, sowas in dem Dreh. Und insofern eben auch keine Metropole. Und da, als wir das übernommen haben, Dorsten, haben wir halt ein Konzept vorgefunden, was sehr kleinteilig war und was eigentlich keine gute Ergänzung zur Innenstadt war. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben weitere Leitbetriebe angesiedelt, das heißt größere Mieter, die eben entsprechend auch in der Innenstadt keine Flächen finden, muss man auch sagen. Ne? Also in so Innenstadtstrukturen gibt es oft eben nicht die Größe der Flächen. Sind etwas in den kleinen Flächen zurückgegangen, haben die eher zusammengelegt und erreichen dadurch aber jetzt zum Beispiel bald eine Vollvermietung oder weitgehende Vollvermietung. Mhm. Ja? Und insgesamt eine hohe Attraktivität dieses Standortes. Also das heißt, man muss sich wirklich immer ganz genau angucken, was passt. Hat auch eine starke Nahversorgungskomponente zum Beispiel. Das ist auch was, was man erkennen muss. Da ist da ein Müller und ein Kaufland. Die ziehen schon mal diese täglichen Leute. Also dass man so einen täglichen Bedarf da hat. Haben wir noch einen Intersport, dann wenn wir noch einen Modeleitbetrieb haben und so weiter. Und dann macht das plötzlich Sinn. Und dann hat auch so ein Standort, der jetzt nicht zu den großen Überregionalen gehört, plötzlich wirklich seine Berechtigung und wäre aus unserer Sicht dann langfristig stabil.
Gibt es dann eigentlich so auch so Veranstaltungen, die ihr dann macht für alle Mieter, dass man da auch schon mal so eine Community hat unter den Händlern?
Also es gibt natürlich zum einen Werbegemeinschaften in den Centern in der Regel, wo die Mieter ja zusammenkommen. Jedenfalls die, die sich beteiligen. Es ist auch nicht immer so, dass alle dann da sozusagen Abgesandte hinschicken. Und dann gibt es natürlich regelmäßige Kommunikation mit den Mietern und gibt auch teilweise Austausch unter den Mietern. Aber das Hauptaugenmerk ist natürlich dann für Center Management vor Ort auf dem Endkunden. Das ist ja das sozusagen das originäre Center Management-Geschäft, dass wir versuchen, Aktionen zu machen, die Leute halt in die Center ziehen. Das hatten wir in den Centern während der Fußball-Europameisterschaft hatten wir natürlich die ganzen Fußballer da, Markus Babbel oder so, und die haben dann da eben Torschießen mit dem Center Manager gemacht. Und man konnte gegen die antreten und das ist schon ein bisschen der Schwerpunkt, bezüglich der Endkunden.
Okay, Jörg, also ich glaube, das Shopping Center bleibt. Bin ich ja beruhigt.
Da bin ich auch ziemlich sicher.
Gut, dann danke ich dir für die Insights im Bereich von Shopping Centern. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Caro.
Das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern, Kollegen aus Forschungsbereichen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse, alles rund um Retail. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.